yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Wir sind heute ohne Dennis und falls ihr jetzt sauer seid und sagt, Dennis, oh, er ist immer nicht dabei, möchte ich eine Lanze für meinen Freund Dennis brechen.
Aber weil, nicht deine eigene.
Nein, meine eigene nicht, aber eine. Und zwar, Dennis ist befördert worden und der hat echt viel in seinem Job um die Ohren. Der ist jetzt eine Führungskraft und dazu noch zwei Kinder und tausend andere Sachen. Von daher, er kann einfach ab und zu mal nicht und dafür haben wir Verständnis. Und sagen, Dennis, wir lieben dich trotzdem, auch wenn du ab und zu mal nicht da bist. Oder trotzdem, ja, ich wollte gerade deshalb macht er keinen Sinn. Aber Bonus, da wie ihr gerade schon gehört habt.
Vielleicht ergibt das auch Sinn. Also ich finde Dennis grundsätzlich super. Mir ist egal, ob der da ist oder nicht, weil ich weiß, er ist, egal wo er ist, da ist er super.
Ah.
Das ist doch auch was.
Also, ich wollte dich gerade vorstellen, aber du bist mir wieder mal so penetrant wieder ans Wort gefallen, Bruno.
Aber was du musst das? Mich ja nicht vorstellen, als jemand, der jetzt schon seit über einem halben Jahr hier rumturnt, oder? Also die meisten ja sagen, Menschen werden
Bonus
hier vermutlich.
Da, hurra.
Hallo, schönen guten Tag, ne? Cheers, ja. Leute. Wie ist es? Heute mal zu einer etwas anderen Zeit auch aufgenommen, ne? Ja. Also, hier ist vielleicht dann auch die Energie einfach ein Stückchen höher als sonst, weil wir ja jetzt nicht uns nachts irgendwo um 10 oder 11 zusammensetzen, sondern hier einfach mal schön nachmittags. Ist auch nicht verkehrt.
Wie ist das so für dich?
Bis hierhin signifikant ungewohnt, aber das Resultat wird es ja wahrscheinlich am Ende zeigen, ne? Also, wenn mehr Leute zufrieden sind als sonst. Ist da
das
ja auch
das Schöne geworden. ist auch natürlich ein gutes Feedback für dich. Mich haben super viele Leute angeschrieben. Spotify hat ja seine Jahresauswertung veröffentlicht. Und da steht bei jedem Jahr drinne irgendwie, welchen Podcast er am meisten gehört hat. Und viele Community-Mitglieder haben mir ihre geschickt, meistens per Social Media, wo wir dann auf Nummer 1 waren, teilweise mit unglaublichen Stundenzahlen.
Wie bitte? Echt?
Ja, ja. Und dafür möchte ich mich
bedanken,
liebe Community. Ja, liebe Grüße und danke fürs Zuhören. Das ist ja überhaupt nicht mehr selbstverständlich bei dieser unglaublichen Konkurrenz, die es gibt, dass ihr immer noch bei uns reinhört. Mich hat das sehr gefreut. Vielen, vielen Dank dafür, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Ja.
Hauptsache euch geht's gut. Und nehmt bitte weiterhin eure Vitamine. Ist sehr wichtig. Boah, ist wirklich wichtig. Weil also, ne? Hast du heute schon deine Vitamine genommen, Stevie?
Nee, aber gestern Abend. Zählt das
noch? Jetzt nicht mehr so richtig. Also ich erwarte spätestens nach dieser Podcast-Aufnahme, dass du deine Vitamine nimmst. Sonst komme ich auch persönlich vorbei und verprügel dich mit der Route.
Bin nicht. Na und? Macht mir gar nichts. Du wohnst in Mainz, Alter. Da musst du. Oh, es klingelt gerade an der Tür. Scheiße, Post ist da. Du musst mal inzwischen moderieren. Kurz AFK.
Ich krieg das hin. Ist das geil. Ja, das ist, ne, also grundsätzlich freut mich das natürlich, wenn ihr weiterhin auch bereit seid, diesem Podcast zu lauschen. Wir versuchen euch auch so ein bisschen Mehrwert zu bieten. Solltet ihr irgendwelche anderen Bemerkungen oder Wünsche oder so weiter haben, schreibt das einfach weiter in die Kommentare rein. Ne? Gut, gerade bei Patreon liest Steve die auch, glaube ich, regelmäßig gewissenhaft durch. Wenn es ansonsten auf dem Blog passiert, kann ich mich auch darauf verlassen, dass das sowohl Steve als auch Dennis lesen. Ich lese das auch manchmal oder wenn, wird mir das eben vorgetragen. Vitamine nehmen weiterhin sehr wichtig, aber euch wird es auch ein bisschen kühler. Wobei jetzt Anfang nächster Woche soll es, glaube ich, wieder ein kleines bisschen wärmer werden. Also da haben wir hier auch durchgängig wieder vernünftige zweistellige Temperaturen. Und das ist ja auch nicht ganz so verkehrt, weil ich persönlich mag den Winter auch eigentlich ganz gerne. Muss ich mal so gestehen. Gerade dann, wenn es eben nicht die ganze Zeit einfach nur regnet oder so, dann ist das, ich finde das ehrlich gesagt relativ angenehm, weil die Temperaturen dann vergleichsweise konstant sind. Ne? Also auch über Nacht oder sowas, hier, zumindest hier jetzt im Rhein-Main-Gebiet, sackt es dann auch nicht sonderlich ab, sondern du hast einfach am Tag und am Nacht mehr oder minder fast dieselbe Temperatur. Finde ich nicht schlecht. Ich bin grundsätzlich Verfechter von so ungefähr diesem Konzept Einheitstemperatur. Und das hatte man vielleicht mal früher irgendwo als, ne? Der eine oder andere wird es vielleicht noch kennen aus der DDR. So, ne, da gab's eben, wenn man sein Heizungsgerät angeschaltet hat, dann gab's dann eben auch nur die eine Temperatur, wenn es denn überhaupt funktioniert hat, ne? Also in dem Sinne, für alle Leute, die es noch nicht getan haben, entlüftet langsam mal eure Heizung. So ist wichtig, ne? Sollte man definitiv so, ne, vielleicht einmal im Jahr machen, also ich mach's einmal im Jahr, aber ansonsten, wenn ihr es nicht jedes Jahr macht, zumindest mal alle paar Jahre wahrscheinlich machen, damit auch die Heizkörper weiterhin schön warm sind, ne, und euch nicht einfach kalt wird, ist wichtig. gibt's ja auch noch auf den Tutorial-Videos, findet ihr alle auf YouTube, wenn ihr das noch nie selber gemacht habt. Habt keine Angst davor, das kann funktionieren und es ist wichtig und hält euch warm. So, das ist mein Tipp. Steve, was ist bei dir als Post gekommen? Sag mal.
Amazon, ich denke, ein Geburtstagsgeschenk für Leo. Leo hat nächste Woche Geburtstag. Mhm. Nee, übernächste Woche. Und ja, ich sammle schon fleißig Geschenke.
Okay, ja. Was gibt's denn alles so richtig Feines?
Also er hat ja am 16. Geburtstag, also eine Woche vor Weihnachten quasi.
Jo.
Und deshalb, wir kaufen immer für beide gleichzeitig und teilen dann auf. Und keine Ahnung, er hat sich so viel Pokémon gewünscht. Er wünscht sich Shiggy als Stofftier. Er wollte die Bisaflor Special Edition. Das ist so ein richtig so, wie sieht aus wie so ein Lego-Paket, wo dann eine spezielle Bisaflor-Karte drin ist. Ich kaufe ja eigentlich keine Funkos mehr, aber ich habe so eine schöne Funko-Figur von Krokel gesehen, was sein Lieblings-Pokémon ist. Sieht wirklich aus wie Krokel und nicht so wasserkopfmäßig entstellt. Das habe ich ihm gekauft. Dann hat er sich diese, wie heißt es, Crystal Picking oder Diamond Picking. Dieses, wo du so kleine Dinger auf so ein Bild machst. Kennst du das?
Kleine Dinger auf so ein Bild.
Ja, du hast so einen Stift und da kommen immer so Stecknadelgröße große Plastiknähe raus, die du aufkleben kannst.
Okay.
Und da kannst du ein Bild damit ausmalen und das ist so wie sie malen mit Zahlen nur.
Okay.
So, und das wollte er unbedingt mit allen
Schlitzern.
Genau. Und das wollte er unbedingt haben. Das macht er gerne. Er hat mir auch einen Schlüsselanhänger davon gemacht mit Star Wars. Das macht er ganz gut und ganz gerne. Und davon habe ich mir auch gekauft. Dann wollte er unbedingt so, es gibt so einen Dino, der ist im Ei. Und das haben wir
reden jetzt nicht vom Urmel aus dem Eis oder so.
Dinosaurier, ein Raptor, ein kleiner, und der kommt in so einem Ei und dann frisst er sich selbstständig, wenn du es anmachst, aus dem Ei raus. Und dann kann man den fernsteuern und den kannst du was zu essen geben und so. Das findet er ganz toll.
Okay, also einfach eine physische Variante eines Tamagotchis quasi. Mit so ein bisschen mehr Augsburger Puppengieße drin.
Genau. Geil. Ich glaube, das war's jetzt erstmal. Warte mal, habe ich noch was? Shiggy ist da. Nee, das reicht auch, ne? Und die Frau kauft ja auch noch was. Von daher kommen wir immer. Ich will ihn auch nicht kaputt schenken. Meine Frau ist immer so irgendwie nicht zwischendurch möglichst, damit er irgendwie auch kleine Geschenke zu schätzen weiß. Und dafür schlägt sie ihn immer an Weihnachten und Geburtstag tot mit Geschenken, wo er völlig überfordert ist. Und ich mach's lieber so, ich schenke ihm nicht so viel zum Weihnachten und Geburtstag. Da reichen irgendwie 3-4 Geschenke, finde ich. Dafür mal zwischendurch irgendwas Schönes, weißt du? Und da streiten wir uns regelmäßig. Aber ja, das ist einfach so. Von daher finde ich
so gegenseitiges Ergänzen auch, sagst du.
Ja, keine Ahnung.
Auf eine gewisse
Art und Weise. Ich habe jetzt mega Ärger, in Anführungsstrichen Ärger gekriegt, weil er irgendwie zwischendurch immer Packs aufmachen
wollte. Stimmt, Pokémon-Karten, hat sie gesagt.
Ja, ne? Und das finde ich halt schön. Natürlich
Pokémon-Karten.
Ich mache es so, dass er jedes Mal, wenn er kommt, darf er ein Pack aufmachen, eins. So, und dann hat er natürlich schon ordentlich welche angesammelt. Und Ex-Frau war super sauer, weil sie sagte, oh, das wollte ich ihm noch zum Geburtstag schenken. Ja, keine Ahnung. Ey, bitte. Also, aber keine Ahnung. Ich lass mir da auch nicht reinreden. Ich mach da, was ich will. Wir sind gleichermaßen erziehungsberechtigt. Und sie versucht immer so ein bisschen, mich zu instruieren nach ihrem Weltbild. Und teilweise sehe ich das einfach anders. Und ja, sie hat dann so Befehlston drauf. Und ich habe mit meiner Therapeutin erarbeitet, dass ich
das einfach annehme.
Dass ich das eben nicht annehme von ihr. Dass ich mir halt nicht ständig irgendwelche Befehle geben lasse und die ausführe.
Nein, aber du kannst, also im Sinne von, du nimmst das einfach für dich an und dann sagst du so, okay, dankeschön für diese Meinung, ich mach das weiter, so wie ich denke.
Ja. So. Ich habe halt eine sehr, sehr starke Ex-Frau, die
also mit richtig Muskeln auch?
Auch mit,
also ist sie, das nicht. Die ordentlich bemuskelt auch? Also könnte die einfach nicht. Selber
anfangen? Die ist aber gut durchtrainiert. Also die geht immer laufen und so, die ist schon gut durchtrainiert. Mhm. Aber das ist halt einfach eine sehr starke Frau, die ich mir damals zugelegt habe. So. Genau. Und das ist dann nicht immer einfach, ne? Wenn du so ein Alpha-Tier als Frau hast, die immer meint, Befehle geben zu müssen, das ist dann teilweise ein bisschen schwieriger.
Ich glaube dir das einfach mal so.
Ja, ja. Einfach da, es gibt ständig Auseinandersetzungen. Ich gehe jetzt sehr ins Private rein. Aber ich lasse mir das einfach nicht mehr gefallen. Ich mache, was ich denke und keine Ahnung. Sie schenkt ihm Panini-Karten irgendwie für zum Aufkleben in Heft. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist da.
Sticker meinst du jetzt?
Ja, genau. Sticker zum Aufkleben für Panini-Heft von Minecraft. Darf er irgendwie, wenn er irgendwas gut gemacht hat, darf er ein Pack öffnen. Ich verstehe nicht, wo der Unterschied liegt zu Pokémon. Also im Prinzip ist doch dasselbe. Weißt du, wie ich meine?
Ja, wobei das eine ist vielleicht einfach eine Belohnung tatsächlich für eine Leistung und das andere würde sie vermutlich als eine irgendeine Form von Belohnung für reine Existenz oder so sehen.
Ja.
Das ist dann also ist eine Blickwinkelsache, würde ich schätzen.
Ja, aber ist mir am Ende des Tages auch scheißegal. Ja, wir haben so viel Spaß an dem Pack-Opening und er sammelt die und freut sich. Von daher lasse ich mich da einfach nicht reinreden. So, jetzt wird es aber sehr privat.
Ja, ist doch in Ordnung, aber gibt's einfach genau diese Sammelleidenschaft auch direkt an seinen Sohn weiter, ne?
Ja, das total, ist, total. Und ich habe jetzt auch angefangen, weil es so viele schöne Pokémon-Karten gibt.
Pokémon meinst du?
Nee, Pokémon wird ausgesprochen.
Ach. Boomer wieder.
So. Ich guck die Serie mit Leo und da sagen wir auch Pokémon, von daher hast du Unrecht. So, ja, du hast ein, zwei schöne Sachen in unseren Table für heute reingeschrieben. Unter anderem Rentenreform wird gerade durchgewunken. In Klammern, wer bekommt denn bitte noch? Wer bekommt das denn bitte noch?
Ja, wer bekommt denn bitte noch Rente? Also, was ist das für ein Konzept? Also, für alle Leute, die jetzt unter 50 sind, ist das vielleicht, ne, nicht mehr ganz so relevant. Weil, Glück. Also, wie zum Glück.
Ja, für mich zum Glück.
Weil du glaubst, noch vernünftig irgendwie Rente oder Pension zu bekommen?
Ich hoffe.
Das ist auch schon, also ich würde sagen, du bist da auch schon gerade richtig in der Grenzwertigkeit eigentlich. Weil, also, ne, in den nächsten 10 Jahren dürfte da das ein oder andere finanziell auch so ein bisschen zusammenbrechen. Aber ja, das erstmal Entscheidende ist gerade eben so vor ein paar Minuten, ein paar Stunden ist das gerade erst her, ist eben die angestrebte erste kleine Rentenreform oder so weiter unserer Bundesregierung durchgewunken worden, was jetzt auch nicht so das große Wunder ist, weil die Bundesregierung ja nun mal in unserem Bundestag erstmal die Mehrheit stellt, ne? Also da, wenn die dann einen Vorschlag so einbringen, sollte man davon ausgehen, dass sie auch imstande sind, eine einfache Mehrheit irgendwie in ihren eigenen Reihen kreieren zu können. Und dass dieses, ne, dieses, diese, diese neue kleine Rentenreform sieht erstmal eben einfach eine Festzurrung des Rentenniveaus auf, glaube ich, weiterhin 48% vor für die nächsten 6 Jahre oder so weiter, bis 2031, meine ich, habe ich das gesehen. Aber gut, ne, das ist erstmal so ein bisschen Nomenklatur, kann man sich denken, wie man will. Das einzig Relevante ist natürlich, da geht's dann eben um so die gesetzliche Mindestrente, ja, also das ist das Wichtige für alle Leute, die da bisher noch nicht so richtig drin waren, und das ist immer noch wichtig für derzeitig 50% ungefähr der Westdeutschen und ungefähr 75% aller Ostdeutschen, ne? Also über die Hälfte der gesamtdeutschen Bevölkerung ist momentan auch von diesem Mindestniveau an Rente derzeitig betroffen und die, ja, sind eben direkt davon abhängig. Aber ob das dann eben noch in 10, 20 Jahren, ne, ich bin jetzt 34, ich rechne schon seit 10 Jahren nicht mehr damit, dass ich irgendeine Form von Rente bekomme, jedenfalls nicht nach dem System, wo es, ne, wie es eben heute läuft, dass relativ viel ja dann über Arbeitnehmer finanziert wird schlussendlich, weil ja die Rente irgendwo herkommen muss. Und da ist eben auch so dieser grundsätzliche Bruch ja in der Regierung entstanden, dass ein paar jüngere Leute aus der CDU gesagt haben, aber wenn wir eben Rentenniveaus jetzt für die nächsten Jahre festzerren, wo wir eben wissen, okay, ne, jetzt die Boomer-Generation geht in Rente, das heißt, es gibt wieder, ne, weniger Arbeitnehmer, die mehr Rentner quasi bezahlen müssen, dann müsste das Rentenniveau eigentlich sinken. Wenn wir das aber dann eben festzurren gesetzlich, dann müssen wir da ja reinfinanzieren, das heißt, das kostet den ganzen, ne, Bundestag eben auch über die nächsten Jahre hinweg eine ganze ordentliche Stange Geld, damit diese Leute einfach vernünftig, also hoffentlich vernünftig nach irgendeinem, ne, Lebensstandard noch leben können. Ja, aber haben sich offensichtlich genügend zusammengerauft, als dass das jetzt erstmal greift. Eine Rentenkommission soll das Ganze noch ein bisschen bewerten und ein bisschen gucken bis Mitte nächsten Jahres, was man eigentlich als eine noch tiefer liegende Rentenreform irgendwann anschieben könnte, damit eben mehr als nur die nächste Generation jetzt gerade noch von dieser Rentenreform eben für die nächsten Jahre profitieren kann. Meine Hoffnungen dahingehend sind, ehrlich gesagt, exakt null.
Aber wie soll das funktionieren? Also für Leute, die sagen, wie keine Rente? Ich zahle doch mein Leben lang irgendwo ein. Wieso kriege ich dann keine Rente? Macht doch keinen Sinn.
Ja, weil natürlich alles, was du gerade einzahlst, wird ja für die Leute verwendet, die gerade eben in Rente sind. Mhm. Das ist ja das System. So wird das ja gerade umgelegt. Und da wird natürlich irgendwann einfach genau dieser Bruch einfach zwischen entstehen, dass die Leute dann wissen, okay, meine Rente soll eben entsprechend sehr viel niedriger sein, sollte ich irgendwann mal in Rente gehen. Und trotz alledem zahle ich gerade die ganzen Abgaben. Das heißt, wir kommen sowieso in dieses soziale Spannungsfeld ja rein, unabhängig davon, ob, ne, wir jetzt schon davon reden, dass einfach dieses Rentensystem, wie wir es gerade haben, über die letzten Jahre hinweg so durch zusätzliche Finanzierung überhaupt durchgeboxt wurde, weil es eigentlich gerade eben schon für sich nicht mehr tragfähig ist. Dass wir eben ganz früher ja mal mehrere Arbeitnehmer hatten, die quasi auf einen, ne, Rentner irgendwie eingezahlt haben, dass wir jetzt bei einem Verhältnis sind von teilweise fast schon weniger Arbeitnehmer zu mehr Rentner, weil einfach demografischer Wandel ja nun mal in diesem Land stattfindet und Leute tendenziell immer ein bisschen älter werden, mittlerweile auch immer ein bisschen länger arbeiten sollen. Ja, gut, in unterschiedlichen Berufen funktioniert das unterschiedlich gut natürlich. Aber das ist ja ein großes Problem, das uns gerade in Deutschland auch definitiv über die nächsten Jahre noch bevorsteht.
Ja, aber es geht ja nicht beides. Du kannst ja nicht irgendwie erwarten, dass ich mein Leben lang einzahle und dann aber selber nichts bekomme. Das macht ja keinen Sinn.
Sollte man so sagen, ja.
Ja.
Genau. Aber darauf läuft es gerade hinaus, ja.
Ja, super.
Ja.
Das ist ja fair.
Richtig.
Da muss man irgendwie eine richtige Reform machen und sagen irgendwie, wir zahlen keine 50%, wir verlieren nicht mehr 50% des Einkommens, sondern da muss jeder selber für seine Rente sorgen. So, aber ich zahle auch nicht die Hälfte meines Einkommens ein und habe da nichts, das ist doch Quatsch.
Das ist richtig. Der andere Punkt ist natürlich, dass die deutsche Rente gerade ja auf mehreren unterschiedlichen Säulen fußt, unter anderem auch eben private Altersvorsorge und so weiter, was ja auch unterschiedlich mal sowohl politisch als auch in unterschiedlichen Werbungen und so weiter erwähnt wird. Der Punkt ist aber natürlich, private Altersvorsorge kannst du ja nur leisten, wenn du auch genügend Geld hast, was du zur Seite legen kannst, parallel, ne? So, und das, auf diesem Zustand sind wir ja offensichtlich in Deutschland nicht, denn, wie ich vorhin gesagt habe, ungefähr 50% der Westdeutschen und 75% Ostdeutschen sind gerade auf dem gesetzlichen Mindestniveau halt, ne, drauf. Also, sie sind genau auf diesem Stand angewiesen, den wir versuchen, gesetzlich irgendwie festzuhalten. Das greift also schlicht und ergreifend nicht. Ich würde schätzen, in diese ganze Debatte kommt sehr viel mehr Bewegung rein, wenn dieser demografische Wandel so ist, also rein auch von unseren demokratischen Grundverhältnissen, dass eben mittlerweile mehr Leute, mehr Wahlberechtigte diejenigen sind, für die das dann irgendwann mal greift mit der Rente, als das jetzt gerade eben der Fall ist.
Mhm.
Verstehst du? Ja. Wenn mehr ne, Wahlberechtigte gerade eben ältere Semester sind, so die ganzen Babyboomer und so weiter, dann wird eben mehr Politik für diese Leute gemacht. So funktioniert Demokratie ja nun mal auch, ne? Weil da drin dann die Mehrheiten liegen. Aber irgendwann ist das halt wieder nicht mehr so.
Ja, dann kann ich nur hoffen,
dieses Fähnchen nach dem Wind geschwenkt.
Dass ich noch Rente kriege, aber spätestens für meinen Sohn müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Aber dann,
ja,
mich triggert das richtig, ehrlich gesagt. Ja. Also das kann man nicht erwarten. Ja. Dann muss man einen Schnitt machen und sagen, pass auf, ab dem und dem Jahrgang nehmen wir nicht mehr 50% eures Gehaltes, sondern ihr kriegt, was weiß ich, 75% von eurem Geld und müsst euch dann irgendwie selber privat für die Altersvorsorge sorgen. Anders geht's ja nicht. Die können nicht beides haben.
Doch. Also, oder genauso wird's ja weiterhin verkauft. Das ist ja der Punkt, weil gerade eben halt noch diese älteren Generationen davon so profitieren. Ob das irgendwann mal was anderes ist, das Finanzsystem wird sowieso in dieser Form, also die Finanzierung der Rente in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich ungefähr zusammenbrechen, also dann nachdem diese Reform dann ausgelaufen ist, wirst du halt sehen, dass du sehr viel mehr eben noch reinzahlen musst und dann wird es hier sehr große Probleme geben, aber das ist dann alles in der Zukunft und dass die Leute dann erstmal gar nichts haben, davon gehe ich auch nicht unbedingt aus, aber das ist, ne, ich stelle mich jetzt hier auch nicht hin, meine Glaskugel funktioniert genauso gut wie die Glaskugel von allen anderen Leuten, nämlich schlicht und ergreifend nicht. Insofern, soll ich jetzt hier einfach immer ins Wilde rein spekulieren, ist ja auch absurd einfach. Warum? Nur Stand jetzt, ne, einfach davon ausgehen, was gerade eben der Ist-Zustand ist, kann man, glaube ich, guten Gewissens als jemand, der unter 40 ist, nicht davon ausgehen, dass man mit diesem System irgendeine Rente bekommt. Weil wie? So viel dazu.
Ja, deprimierende Aussichten, ne?
Ja.
Gut, dann schreibst du, München ist schön. Du warst letztes Wochenende in München.
Stimmt. Und München ist auch schön. Und da stehe ich auch ehrlich gesagt zu, weil, gut, aber ich fand vorher München auch schon schön. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wenn ich so eine Top-3-Liste machen würde an deutschen Großstädten, in denen ich mich persönlich wohlfühle, also gerade zumindest für so ein paar Tage, jetzt nicht unbedingt im Sinne von, ich muss da jetzt leben, weil das wären vielleicht nochmal ein bisschen andere Umstände, aber für so, ich bin mal eine Woche oder vielleicht auch 2 Wochen da und muss mich halt in diesem kompletten Umfeld einfach, in diesem Großraum dieser Stadt bewegen, dann würde ich München auf jeden Fall in meine Top-3 Deutschlands dazu zählen. So, weil das ist einfach, ich mag München. So, ich finde die Infrastruktur, finde ich da super.
Das stimmt,
das ist wirklich. Das habe ich ja schon mal gesagt, auch gerade so dieses U-Bahn-System, das S-Bahn-System, was da läuft, ist einfach in Deutschland sogar absolute Spitze, würde ich fast sagen. Und ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan auch von öffentlich-persönlichem Nahverkehr. Da gibt's ja auch einen Haufen Leute, die halt lieber Auto fahren oder, ne, auf andere Sachen zurückgreifen, die vielleicht auch häufiger Taxi fahren oder weiter. Auch das sind Sachen, die versuche ich eher zu vermeiden. Das mache ich eher selten, weil ich mag das Prinzip von, ich setze mich einfach irgendwo in eine Straßenbahn rein und die fährt mich durch die Gegend. Ich mag Straßenbahn fahren. So, das, ne, ja. Ansonsten die Mentalität mag ich ganz gerne. Ich mag den Dialekt, den die Leute da haben, sehr gerne. Also ich mag den bayerischen Dialekt. Und was ich super finde, ist auch das Essen. Weil, also, es gibt nirgendwo so geile Brezeln wie in fucking Bayern. Es ist einfach so eine richtig geile Pfefferbrezel, die scheppert einfach. Das ist nur geil. Ich lieb das.
Ich kenn das nicht, meine Pfefferbrezel sagt mir gar nichts.
Ja, du kennst auch nur unterschiedliche Fischbrötchen, ne? Das ist wirklich, da kann ich auch nicht, da kann man auch nicht helfen. Ja, aber du kennst auch unterschiedliche Fischbrötchen, oder nicht? Weißt du, was ein Bremer Fischbrötchen ist?
Ein Bremer, ja. Ein Bremer ist eine Fischfrikadelle, ehrlich gesagt.
Ja, ne? Eine Fischfrikadelle mit, ich glaube, dann Gewürzketchup und Röstzwiebeln teilweise in so einem Brötchen drin. Ja. Oder wie man in Bayern sagen würde, in einer Semmel. So, aber in Hamburg ist ja ein Fischbrötchen auch ein anderes Fischbrötchen, oder nicht? Das ist doch dann so ein Fischfilet, so Matjes oder weiß der Geier nicht was. Mit irgendwie so ein bisschen Zwiebel und dann einfach nur zu, und dann frisst du das.
Ja.
So, solche Sachen kennst du, aber eine Pfefferbrezel kennst du nicht. Die hat auch jeder Jormas. Also wirklich alle, jeder komische Bahnhofs, ne, Einkaufsladen, der hat auch Pfefferbrezel. Und die sind da auch ganz geil, klar. Aber also in München, das scheppert einfach anders.
Mhm.
Das. Sorry, ich meine natürlich Minger.
Ich habe da ja auch mal ein Jahr gewohnt. Ja. Ich fand das München auch schön. Aber die Mentalität ist halt schon eine komplett andere als hier im Norden. Ne? Ich bin ja auch relativ schnell wieder geflüchtet aus München. Das hatte aber größtenteils was mit dem Arbeitgeber zu tun.
Ich schaue es von aus, ja.
Und, aber München an sich ist schön. Die U-Bahn-System ist perfekt. Du brauchst in München überhaupt kein Auto. Will auch keiner, glaube ich, so richtig, weil der Verkehr eine Katastrophe ist, ähnlich wie in Hamburg von daher. Oder in Berlin. Ja, ich fand das so grundsätzlich auch schön in München. So ist nicht.
Ja. Ich fand's super und ich werde auch jederzeit wieder gerne hin. Also das ist... Ich mache München.
Okay.
Ich fühle mich da wohl. Ich finde das toll.
Okay. Gekörnte Raumzeit fickt meinen Kopf. Was zur Hölle ist das schon wieder?
Oh, da geht's um Schleifenquantengravitation. Was sagt ihr das?
Ja. Genauso viel wie eine Pfefferbrezel.
Na gut, aber das eine kannst du dir hoffentlich noch vorstellen. Das ist einfach eine Brezel und da hast du dann halt so Pfeffer drauf, ne? Also eine Laugenbrezel, wo dann einfach so.
Oh, jetzt so vergiss doch mal die Brezel und erzähl deine komische Raumzeit. Get it over with, ehrlich.
Es ist die gekörnte Raumzeit, bitte. Es ist nicht irgendeine Raumzeit. So, und gekörnte Raumzeit ist deswegen schwierig, weil bei Schleifenquantengravitation, für die Leute, die es jetzt ne, genauso ungefähr halten wie der Steve und sich denken, Alter, was spinnst du eigentlich, Bruno? Willst du mich verarschen? Geht es letztendlich eben um Gravitation erstmal selbst und um die Idee, eigentlich die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein mit der momentan einfach Quantenmechanik irgendwie in einen Topf zu gießen und daraus eine grundsätzliche größere Theorie formen zu können. So. Und wahrscheinlich wird sich der eine oder andere jetzt gerade sagen, Moment mal, Quantenmechanik kenne ich auch nicht. Und was zur Hölle ist eigentlich nochmal die allgemeine Relativitätstheorie? Allgemeine Relativitätstheorie geht um Gravitation. Ich versuche es jetzt sehr so simpel zu formulieren, dass hoffentlich relativ viele Leute das verstehen. Gravitation. Stevie, was sagst du zum Thema Gravitation? Was ist Gravitation?
Erdanziehungskraft.
Ist auch, ja, es geht ja letztendlich um eine Form von Schwerkraft.
Mhm.
Oder könnte man ungefähr so beschreiben. Und relativ viele Leute kriegen in der Schule erstmal beigebracht, dass nach Newton Gravitation dann entsteht, dass zwei Massen sich gegenseitig anziehen. Mhm. So, also wenn zwei massereiche Objekte existieren, dann üben die eine Kraft aufeinander aus und das nennt man dann Gravitation. So, soweit hatte Newton das erklärt. Albert Einstein hat hingegen herausgefunden, Massen interagieren mit der Raumzeit um sie herum, so dass sie den Raum so krümmen, dass durch diese Krümmung Gravitation entsteht. Also Massen können für eine Gravitation ausschlaggebend sein, müssen es aber nicht. Ja, das ist das Wesentliche. Also Gravitation kann auch als solches einfach auftreten, ohne dass irgendeine Masse da ist. Das nennen wir dann zum Beispiel dunkle Materie. Ja, das ist dieser Effekt, den wir dann haben, dass dann die Raumzeit, das kann man sich ja vorstellen wie so ein Laken oder so weiter, das einigermaßen gespannt ist, und da liegen dann irgendwelche unterschiedlichen Bälle drauf und die krümmen dann dieses Laken einfach. Und durch diese Krümmung werden dann Sachen eben angezogen oder ja, in den meisten Fällen einfach angezogen. Gravitation wirkt nicht abstoßend. Ne? Das ist eben das eine der, sagen wir mal, Besonderheiten eigentlich dieser konservativen Kraft. So, das ist zumindest die sehr, sehr grob runtergebrochene Idee von allgemeiner Relativitätstheorie, weil nur mit Massen das halt nicht geht, sondern diese Massen krümmen dann den Raum. Und die Gravitation ist also eine Raumeigenschaft, etwas von dem ganzen Raum um uns herum. So, und jetzt Quantenmechanik beschäftigt sich ja mit den kleinsten Energiemengen, die in unserer Welt irgendwie vorhanden sind. Also wirklich mit so winzigsten Lichtpartikeln, darum, wenn es darum geht, dass Elektronen auf ihren Bahnen in den Atomen einfach anfangen, irgendwie die Bahn zu wechseln, zum Beispiel, weil sie angeregt werden, dann oder zum Beispiel durch radioaktiven Zerfall oder so weiter. Ne? Also dass dann ganz, ganz kleine Lichtpartikel ausgestoßen werden, die dann eben als Quanten vorliegen, so als ganz kleine Energiepakete, die kleinsten, die man überhaupt haben kann. Da gibt's dann irgendwann so ein Plancksches Wirkungsquantum, das ist das Kleinste, was wir irgendwie zu messen imstande sind. Ne? Also wirklich die absolute Körnung. Und da kommen wir dann eben auch zu diesem Begriff gekörnte Raumzeit. So, wir haben einmal diesen Raumzeitbegriff. Das ist eben allgemeine Relativitätstheorie. Das greift aber noch nicht zusammen eben mit Quantenphysik oder mit Quantenmechanik allgemein. Und die Idee jetzt von Schleifenquantengravitation zieht einfach diese beiden Konzepte ineinander. Sodass du dann sagst, okay, du hast diesen kompletten Raum um dich herum, aber der muss dann eben in dieser Körnung vorliegen. Das ist die Idee, dass also wirklich diese Mindestmaß an Energie etwas ist, was einfach als so ein, wie so eine kleine Facette, wie so ein gekörnter Sand eigentlich quasi einmal kurz im Raum existiert und dann eben diesem Raum auch eine Eigenschaft gibt. Eben gegebenenfalls eine Gravitation. Kann auch einiges anderes sein. So, und so müsste ungefähr der gesamte Raum unseres Universums beschaffen sein. Das ist nicht sehr intuitiv. Ja, deswegen ist es eben auch gerade so ein etwas komplizierteres Bild, das man versuchen muss, da zu zeichnen. Aber diese Körnung von Raumzeit soll eben gemäß bestimmter Experimente bestimmte Sachen ja irgendwie beeinflussen. Also so, dass wir nachmessen könnten, ob der Raum eben tatsächlich in so einer Form von Körnung beschaffen ist. Weil wir müssen ja als Wissenschaftler immer versuchen, irgendeine Theorie zu haben und die durch irgendwelche Experimente bestätigen oder falsifizieren zu können. Sodass wir dann eben weitergehen können und wissen, okay, Theorie ist gut oder Theorie ist Mist oder muss noch irgendwo nachgeschliffen werden oder wie auch immer. So, und diese Körnung der Raumzeit soll jetzt eben dafür sorgen, dass unterschiedliche Lichtstrahlen, die von unterschiedlichen Galaxien zu uns kommen, eben auch unterschiedlich beeinflusst werden, weil die Körnung der Raumzeit eben dafür sorgt, dass unterschiedliche Partikel unterschiedlich beeinflusst werden, so um es sehr simpel zu sagen. Ja, ist wie so ein Gitter oder so, wo eben bestimmte Partikel eher durchkommen, weil das ja Wellenfunktionen sind, und andere ein bisschen weniger, weil die eben eine andere Frequenz haben zum Beispiel. Und diese Körnung der Raumzeit dann eben plausiblerweise unterschiedlich mit denen interagiert. Haben wir bisher noch nicht so hundertprozentig gehabt, oder wenn nur so, dass es noch nicht statistisch nachweislich funktioniert. Und das fickt gerade so ein bisschen einfach meinen Kopf, weil ich mir noch vorstellen muss, wie genau dieser Raum jetzt irgendwie konkret gekörnt sein muss, damit diese Quantisierung weiterhin stattfinden kann. Denn von unserem, ne, ausgehend vom Urknall zum Beispiel. So viele Leute stellen sich ja den Urknall einfach als irgendwas vor, was natürlich unser Universum irgendwie erstmal gestartet hat, aber wo es von einem Punkt in ganz, ganz großes Universum rausging. Ne? So, das ist so ungefähr das momentane wissenschaftliche Bild, das wir vom Urknall haben. Ihr hoffentlich auch einigermaßen. Wenn ihr was anderes glaubt, ist auch okay, ne? Aber ich will jetzt nicht zu sehr in Religion reinfallen. Der Punkt ist aber, wir sind eben immer noch innerhalb dieses Urknalls, ja? Es ist quasi wie so ein Ballon, der aufgeblasen wird, und wir sind da überall dazwischen. Und alles dazwischen ist im Grunde immer noch in dieser selben Energie, in diesem selben Energiestatus. Und dementsprechend wird der Raum auch zwischen uns allen aufgefaltet, einfach nur durch so Quantenkörnung. Und das ist bis hierhin, das fickt meinen Kopf. Vielleicht kannst du ein oder andere nachvollziehen, vielleicht nicht, aber das wollte ich ganz kurz gesagt haben. So, sorry. Sehr viel geredet und wahrscheinlich, vielleicht versteht ihr nur die Hälfte davon, sonst könnt ihr den ganzen Teil nochmal wiederholen und dann hört ihr es euch einfach nochmal an. Vielleicht versteht ihr dann mehr oder auch noch weniger, auch in dem Fall tut's mir leid.
Ja. Uiuiui. Okay, dann gehen wir weiter zum Fußball und zum Sport. Den Rückblick auf den letzten Bundesligaspieltag. Mainz ist mal wieder abgeschlachtet worden und hat sich dann von seinem Trainer getrennt. Erzähl mal, du als Mainzer, was ist da los?
Ja, es ist irgendwie ein Abschied auf Raten, glaube ich, hier in Mainz. Weil der Trainer ja schon ein bisschen länger angezählt war, oder die Mannschaft allgemein. Und das ist ja auch was, das in Mainz durchaus in den letzten Jahren häufiger mal passiert ist. Ja, es ist einfach ein kleines bisschen schade auch, weil relativ viele Fans und auch alle um den Verein eigentlich rein menschlich mit dem Trainer sehr gut harmoniert haben. So, also der hat einfach als Typ vergleichsweise gut hier nach Mainz in dieses kleinere Umfeld gepasst, wo es eben darum ging, ne, wirklich alles anzufeuern und so weiter. Das ist ja ein hochenergetischer Typ, der Bo Henriksen. Der ist immer unterwegs gewesen, der ist jedes Mal immer vor die Fankurve gegangen und hat, ne, mit beiden Fäusten oben hat die erstmal vorm Spiel angefeuert, dass sie richtig Feuer abbrennen. Was auch, ne, natürlich in Mainz ein bisschen weird ist, aber ne, wenn die Leute drauf stehen und auf diese hohe Energie, ist das super. Aber rein taktisch ist da eben viel auch ja schon in die Brüche gegangen, ne? Also letztes Jahr war ja, also hat Mainz 05 einfach massiv überperformt, um alle mal abzuholen. Das war eine Mannschaft, die eigentlich gegen den Abstieg hätte spielen müssen, schlussendlich sich für Europa qualifiziert hat, ne, für die Conference League, um genau zu sein, was sie ja in diesem Jahr jetzt auch spielen. Haben dann eben im Sommer ein kleines bisschen Umbruch gehabt, wie das eigentlich immer so bei ein bisschen kleineren Teams ist, die hier anfangen, ja, halt über zu performen, dass relativ gute Spieler irgendwann eben weitergehen, unter anderem Johnny Burka zur SGE. Ne, ist ein massiver Verlust, einfach rein auf der ne, individuell sportlichen Ebene einfach für Mainz 05. Und die haben nicht geschafft, diese Leute adäquat irgendwie vernünftig zu ersetzen und auch die Spielidee als solches ein bisschen weiterzuentwickeln zu etwas, was in der Bundesliga vielleicht ja auch nachhaltig ein bisschen besser funktioniert. Weil das, was wie Mainz 05 gespielt hat, ist immer sehr, sehr statisch gewesen. Die haben so eine Form von einem 3-4-3 eigentlich gespielt, wo man eben drei nominelle Innenverteidiger hat. Du hast so zwei Außenspieler jeweils, also so diese klassischen Schienenspieler, aber die hast du eben eher defensiv sogar verortet gehabt. Also diese Schiene wurde mit Außenverteidigern und nicht mit Flügelspielern besetzt, was schon mal wichtig ist, weil dann nur eben in diesem Konterelement vor allen Dingen gedacht wurde. Du hattest zwei zentrale Mittelfeldspieler, wo einer immer so ein bisschen mehr ein Spielmacher war, mit Nadim Amiri, der sich da auch durch gute Leistungen so dermaßen in den Vordergrund hat spielen können, dass er ja auch mittlerweile so im Dunstkreis der deutschen Fußballnationalmannschaft jetzt wieder existiert, wo auch, also er fairerweise ja schon im Laufe seiner Karriere auch technisch nachgewiesen hat, dass er über diese Fertigkeiten verfügen kann. Sei es jetzt bei Hoffenheim oder auch bei Leverkusen, wo er eben eine Weile lang spielerisch ganz gut aktiv war. Und daneben immer so jemanden, der wirklich als Box-to-Box-Mittelfeldspieler einfach komplett nach vorne und nach hinten rennt, wie so ein Bescheuerter. Dann so zwei etwas freiere Flügelspieler, die sich so ein bisschen positionieren konnten, je nachdem, wie es eben ging. Und dann einen zentralen Stürmer, der vor allen Dingen durch Anlaufen aufgefallen ist. Das war eben Johnny Burkhardt, der eben diese Gegenpressing-Rolle auch exzellent verkörpert hat und dadurch auch Räume hinter sich halt aufgezogen hat. Also Mainz zu 5 war eine reine Kontermannschaft, war eine, die mit sehr vielen Flanken auch gearbeitet hat, um dann auch auf zweite Bälle zu gehen. Und das funktioniert dann eben jetzt in der anderen Positionierung nicht mehr so gut. Und jetzt ist es halt auch so, dass sie gegebenenfalls selber versuchen müssen, auch das Spiel zu machen, weil andere Mannschaften sich jetzt einfach gegen die hinten reinstellen und sich sagen, ja gut, wenn die halt vor allen Dingen auf Konter warten und wir ein bisschen konteranfällig sind, dann versuchen wir unseren Spielaufbau halt auch wieder ein bisschen einfacher zu gestalten. Was ja auch so zu diesem ganzen gesamten Punkt beiträgt, den ich seit Wochen eigentlich schon vortrage, dass ich die deutsche Fußball-Bundesliga einfach ästhetisch anschaulich betrachtet derzeitig nicht geil finde. Und dann schießen die einfach gegenseitig die Bälle zu. Keiner kann vernünftig das Spiel machen. Und Mainz 05 ist jetzt abgeschlagen, Tabellenletzter. Muss jetzt den Trainer wechseln. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand noch jetzt zu finden ist, der imstande ist, aus dieser Mannschaft wirklich auch einen fußballerisch funktionierenden Haufen wieder zu machen. Aber ey, sie werden es mit Sicherheit versuchen. Und in den letzten Jahren hat's ja, sollten sie eben schon mal in diesen Lagen gewesen sein, was ja auch schon mal der Fall war. Haben sie es bis hierhin auch geschafft. Also mal gucken, vielleicht kriegen sie ihren Kopf mal wieder aus der Schlinge gezogen. Ich persönlich bin da aber ehrlich gesagt relativ skeptisch.
Okay, das war wirklich in den letzten Jahren öfter so, ne? Dass Mainz auf dem Abstiegsplatz war, den Trainer gewechselt hat und auf einmal irgendwie, wie du schon sagst, überperformt hat, ne?
Absolut.
Ja, also mich wundert auch, dass das nicht mehr funktioniert, weil, gut, Johnny Burkhardt ist nicht mehr dabei. Aber auch die Spieler, die letztes Jahr ziemlich abgeliefert haben, wie ein Paul Nebel und so, die kriegen dieses Jahr auch nichts auf die Reihe, ne? Das ist ganz krass.
Ja, weil die natürlich auch in ihrer Rolle gerade dann so richtig gut existieren, wenn sie ihre Stärken halt ausspielen können. Und wenn sie ihrer Konterfähigkeit beraubt sind, dann sind diese Fußballer in der Art und Weise, wie sie Fußball spielen müssen, jetzt auch nicht mehr so binär aufgestellt. Ganz, ganz einfach gesagt, wenn du zum Beispiel einen Paul Nebel, ne, der so ein Halbraumzehner ist, also ein offensiver Flügelspieler, ein bisschen Zehner, je nachdem, so wenn du dem in einer Kontersituation den Ball zuspielst, Konter bedeutet, ne, er hat halt vielleicht noch ein, zwei Leute neben sich Maximum und ansonsten vor allen Dingen die Abwehr und es geht um Tempo. So, dass er vielleicht mit ein, zwei Aktionen entweder direkt einen Pass spielen muss oder selber abschließt, dann ist das eine Situation, die man so jemandem relativ gut beibringen kann. Ne, da weißt du dann, okay, du kriegst den Ball in dieser Situation, du hast nur zwei Optionen, je nachdem, was der Gegner macht, je nachdem, was du gerade wahrnimmst, triffst du eine von diesen beiden Entscheidungen, aber beide sollten einigermaßen gut sein. Fertig. Ja? Wenn du diese Leute stattdessen in Situationen reindrängst, wo du weißt, okay, der Gegner steht jetzt schon tief gestaffelt, der steht einfach kompakt in der Defensive, ja, du musst den Ball gerade noch irgendwie von der eigenen Mittelfeldlinie ein bisschen nach vorne tragen und hast jetzt eine Fülle an Optionen, weil neben dir steht auch noch ein gegnerischer Mittelfeldspieler, der versucht, dich von rechts anzulaufen, du hast nicht das komplette Tempo, du hast vielleicht irgendjemanden, der auf der anderen Seite gerade durchgeht, aber diesen Pass kannst du wahrscheinlich nicht spielen, du hast noch ein bisschen mehr auch Blick vor dir selber, dann bist du quasi von diesen ganzen Sachen ja, ein bisschen, wie kann man das am besten ausdrücken, einfach überwältigt. So, weißt du, und dann weißt du nicht so richtig, welche Entscheidung sollst du jetzt treffen? Und dann treffen diese Spieler, die eben vor allen Dingen auf diese binäre Entscheidungsfindung hin getrimmt sind. Ja, sowohl taktisch als auch in ihrem Training, die sind dann einfach überfordert. Die sind dann siehst du auf einmal, Moment mal, das ist vor allen Dingen ein Systemspieler und gar keiner, der wirklich eine richtig hohe spielerische Intelligenz mitbringen würde, um aus diesen Situationen so gut rauszukommen, dass du dann sagst, das ist immer noch ein gehobener Bundesligaspieler oder vielleicht sogar Nationalspieler. Okay? Verständlich gewesen so ein bisschen? Wahrscheinlich, ne? So.
Wahrscheinlich nicht. Das kennst mich ja, ich bin dumm.
Nee, aber also kannst du dir ja relativ simpel vorstellen, oder nicht? Wenn du jedes Mal vor dieselbe Entscheidung dargestellt wirst, die du auch die ganze Zeit im Training hast, so ey, du triffst eine von zwei Entscheidungen, weil die Situation sich auch genauso darstellt, wie du es immer trainiert hast, super. Dann kriegst du es in aller Regel vergleichsweise vernünftig hin. Und wenn es halt dann nicht konkret so ist und du auch wirklich einfach nur auf diese Entscheidungsfindung hin getrimmt wirst und auch selber jetzt nicht die größten fußballerischen Fertigkeiten eben mitbringst, weil ne, die Spielintelligenz und so, das ganze Anschauen der Situation einfach ein bisschen fehlt, was vollkommen in Ordnung ist, weil jeder hat auch irgendwo seine Limitierung, dann sieht's halt auf einmal sehr, sehr beschissen aus. Und das ist genau das, was eben bei Mainz 05 und auch sukzessive bei relativ vielen anderen Spielern und Mannschaften so passieren kann.
Super.
Das ist mein Erklärungsversuch.
Ja. Okay.
Sehr simpel gesagt.
Dann hast du, ja, ich möchte fast sagen, provokativ reingeschrieben, warum will niemand Niklas Füllkrug?
Ja, dazu hatte ich gestern ein persönliches Gespräch bei Eintracht Frankfurt mit jemandem, der auch gesagt hat, Niklas Füllkrug ist auch dort angeboten worden. Und da hat man in 10 Sekunden drüber entschieden, dass man das garantiert nicht macht.
Okay.
Aus einem sehr simplen Grund. Niklas Füllkrug ist schlecht.
Ja, finde ich eine Unverschämtheit. Aber keine Ahnung. Also mein größtes Problem ist nicht, dass Niklas Füllkrug schlecht ist. Ich glaube, wenn der einen Verein hat, wo er reinpasst, wo der Trainer hinter ihm steht und so, kann der wieder ins Laufen kommen. Mein größtes Problem ist seine Verletzungsanfälligkeit. Der ist halt quasi Sportinvalide. Das war, als ob er Bremen weggegangen ist, schon so, dass er sehr viel und lange verletzt war. Mhm. Und bei Dortmund war das, weiß ich gar nicht, ob das besser war, aber ich meine wieder besser. Und seit er in England ist, ist er dauerverletzt eigentlich. Von daher. Also das wäre mein größtes Negativ. Argument dafür. Seine Verletzungsanfälligkeit. Der wird ja auch nicht jünger, von daher ist es, glaube ich, wirklich schwierig für ihn, einen Verein zu finden, ne? Weil das jeder weiß, ne? Der jetzt irgendwie die letzten 2 Jahre, 1,5 in West Ham mitbekommen hat.
Also ich kann nicht für andere Vereine sprechen, weil ich da jetzt gerade nur aus erster Hand einmal kurz weiß, wie es in der Scouting-Abteilung bei Eintracht Frankfurt ablief, aber da war Verletzungsanfälligkeit spielte gar keine Rolle, sondern O-Ton: Man traut Niklas Füllkrug nicht zu, selbst in der Reserverolle Bundesliga-Niveau zu haben.
Okay.
Und ja gut, da rennen die bei mir eh offene Türen ein, ne? Ist ja bekannt. Leider auch, weil ich hätte es super gefunden, wenn er bei West Ham funktioniert hätte, aber er kann leider nicht Fußball spielen. Also, ja,
so jetzt. Ja, weißt du, ja, sehe ich komplett anders. Aber du findest ja auch Lyra Sané so toll, sehe ich auch komplett anders. Von daher.
Und Eintracht Frankfurt Scouting-Abteilung auch, ja.
Keine Ahnung, alle vom Fußball, ne, muss man leider so sagen. am Sonntag ist Nordderby. Ich muss sagen, ich bin aufgeregt. Ich bin eigentlich, also es gibt kein Spiel im Jahr, wo ich so aufgeregt bin wie vor diesem. Das ist Krieg im Norden, das muss man einfach so sagen. Meine Schüler haben mich schon getauntet letzte Woche. So von wegen, wir hauen euch weg und so, große Fresse, kennt man ja von HSV-Fans. Ich weiß es nicht. Ich habe mich sehr gefreut, dass der HSV
Bist du mit Dennis da eigentlich?
Bitte?
Bist du da mit Dennis eigentlich?
Nö, hab mich nicht gefragt. Keine Ahnung, okay. Weiß ich nichts von.
Ich dachte, der hat da irgendwie eine Loge oder so, oder war das nicht irgendwas?
Vielleicht hat das nicht geklappt, sonst hätte er es ja mal wieder erwähnt. Gut, also wie dem auch sei, das wird, glaube ich, eine enge Kiste. Ich habe mich sehr gefreut, dass der HSV gegen Holstein Kiel im DFB-Pokal ausgeschieden ist. Nach dem Hoch gegen Stuttgart, wo man quasi mit 10 Mann durch einen dämlichen Konter das 2-1 gemacht hat, was auch nicht verdient war, wenn man sich den Spielverlauf anguckt. So ein Negativerlebnis hoffe ich, dass das denen gut tut und dass sie nicht jetzt irgendwie noch besser auftreten, weil sie sagen, wir müssen jetzt was wieder gut machen oder so. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sind die bessere Mannschaft generell. Ich würde sagen, dass wir mindestens unentschieden spielen. Aber es ist halt ein Spiel. Werder ist auch eine Pralinschachtel. Und wie du schon immer sagst, tut sich schwer, das letzte Drittel vernünftig zu spielen. Und ja, Boniface ist ein Stein.
Sportinvalide.
Ja, quasi. Und jetzt gibt's Gerüchte in Bremen, dass dass Leverkusen ihn die Leihe abbrechen will zum Winter und ihn verkaufen will, damit sie noch ein bisschen Geld für ihn kriegen, damit sich das nicht rumspricht, dass er so scheiße selbst bei Werder war. Das ist jetzt der Tenor. Muss man mal gucken, ob man das machen will. Er hat ja nicht nur schlechte Spiele gemacht in Bremen. Es gab ja auch Spiele, wo er reinkam und es kam Schwung rein. Ich bin also wirklich sehr unsicher. Ich würde auf das Spiel kein Geld wetten, weil irgendwie alles passieren kann. Ich würde ehrlich gesagt lieber mit Mbangula spielen als mit Kike Top, weil ich das den stärkeren Spieler finde. Aber gut, der Coach wird sich was dabei denken. Und deiner Meinung nach ist ja HSV der Favorit.
Ja.
Tut weh.
Mir auch, ja. Aber, ja. Also, Nur weil ich das gerade momentan einfach so in meinem Kopf denke, heißt das ja nicht, dass es tatsächlich auch so ist. Also es ist, weiß ich nicht. Also kann auch eine relativ enge Kiste werden. Ich lass mich mal überraschen.
Ja, wer darf auf keinen Fall verlieren, dann ist es, dann darf ich mir ab Montag irgendwie die Häme der ganzen HSV-Fans anhören. Von daher mindestens unentschieden. Ich hoffe, dass den Leuten da auch klar gemacht wird, wie wichtig das Spiel für uns Werder-Fans ist und dass sie da wirklich alles geben und da gewinnen. Ich bleib dabei, dass wir die bessere Mannschaft sind.
Ich glaube gar nicht, dass das die Mannschaft so sehr interessiert. Ich glaube, die spielen wenn einfach eh einfach auf Gewinnen. So, das ist jetzt. Also für diese alte Form von Rivalität oder so weiter, die kriegst du auch, glaube ich, nicht künstlich in so Spiele halt in diesen mittlerweile ja sehr, sehr professionellen Kosmos reingepumpt. So, das
kannst
ist
du recht haben, ja.
Ist Jux.
Ja. Aber man darf gespannt sein. Ich glaube, es wird ein spannendes Spiel mit sehr viel Emotionen, wie es immer so war. Und ich will hoffen, dass die Grün-Weißen am Ende Punkte mitnehmen aus Hamburg. Und wie man am Mittwoch gesehen hat, ist das
vom HSV das auch möglich.
Ja. Definitiv möglich, wenn das Holstein Kiel schafft. Gut, Holstein Kiel spielt natürlich anders als wir, sehr viel defensiver und hat den HSV so vor gewaltige Probleme gestellt. Wir spielen natürlich einen anderen Fußball. Und deshalb kommt das wahrscheinlich dem Hamburger mehr entgegen, wie du mir auch schon mal erklärt hast. Aber,
ist wieder genau das, was ich gerade auch gesagt habe, ne? So bei Mainz 05, bei Paul Nebel, wenn du halt sagst, okay, du hast diese binäre Entscheidungsfindung, der HSV spielt viel auf Konter derzeitig, dann klar, dann kann das eben funktionieren. Wenn du nur diese ein, zwei Entscheidungen hast, die du gegebenenfalls auch jeden Tag im Training halt trainierst, damit du weißt, okay, was genau musst du machen, worauf genau musst du achten, dann ist das easy. Aber wenn eine Mannschaft sich halt dann hinten reinstellt und da sind nur, hast jetzt plötzlich 10 Optionen, die du gegebenenfalls machen kannst und keine davon erscheint für dich einfach spontan so richtig geil, ja, dann ne, siehst du halt irgendwann relativ schnell, wo der Bartel den Most holt bei so einem Fußballer. Mhm. Und das ist dann gerade eben beim HSV, bei Spielern eben mit einer etwas geringeren technischen und spielintelligenten Qualität, ja, das zieht denen den Zahn. Okay. Gerade in der Bundesliga, weil die halt nicht mehr so geschult werden, dass sie auch tatsächlich richtig gute Fußballer sind, sondern vor allen Dingen, dass sie halt in irgendeinem bestimmten System ganz gut funktionieren. Wenn die jedes Mal so technisch trainieren würden, so Rondos und so wie beim FC Barcelona, dass du auch mal anfängst, in Dribblings reinzugehen. In der Bundesliga siehst du nicht mehr so viele Dribblings, ne? Also gerade auch im offensiven Drittel, wo es ja durchaus Chancen geben könnte, oder zumindest Überlegungen, wo du sagst, jawohl, wenn du mal eine 1-gegen-1-Situation hast, dann versuch doch mal auch so ein bisschen zu fummeln, irgendwie einen Raum zu kreieren, irgendwo, ne, ein bisschen weiter in die Mitte reinzuziehen oder so, um Spieler aus den Positionen rauszuziehen, um andere Passwege für dich selber zu öffnen. Das siehst du ja kaum noch, sondern da siehst du wirklich nur noch die Laufwege, nur noch die Pässe. Und wenn das halt direkt in dieser Statik nicht funktioniert, dann sind Mannschaften sehr schnell überfordert. Und das ist frustrierend zu beobachten und leider halt ein Trend, der sich über die letzten Jahre in der Bundesliga fortgezogen hat.
Mhm.
Fertig.
Gut, dann schreibst du, ist die Zukunft des Sports auch digital?
Fidgetal,
okay.
Es ist ein faszinierender Kunstbegriff, der mir auch auf der ISPO eben in München begegnet ist, wo ich eben auch ein Sportevent moderieren durfte, was zur Hälfte aus physischem Sport bestand und zum anderen aus digitalem Sport. Ne, wo sich eben Teams gemessen haben, die zuerst gegeneinander UFL gespielt haben, kann auch EFC sein oder dann eben im Basketball, haben die dann NBA 2K gespielt und so weiter und danach eine Hälfte auf dem Court. Und diese Ergebnisse wurden dann zusammengezählt und haben mich daraus halt ein Turnier gespielt. Und das finde ich als ne, Konzept erstmal ganz cool, als jemand, der ja sowieso auch immer schon in einem digitalen Rahmen versucht hat zu existieren, aber ganz früher eben auch in ne, zu Breitensportzeiten eben auch im kleinen Dorfverein Fußball gespielt hat. Ich habe Tischtennis da gespielt. Also das ist ne, diese grundsätzliche, auch gerade deutsche, vielgelobte Vereinskultur ist ja eine, die wohl, wenn man sich die ganzen Mitgliederzahlen anguckt, in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich schon im Decline drin ist, ne? Also wo eben signifikant weniger Leute eigentlich reinkommen oder in Vereine eintreten, als dass sie rausgehen. Was irgendwie auch ein bisschen schade ist, wo man eben versucht, wie kriegt man das eben auch in die Moderne hin übertragen und dass das eventuell eben auch was sein kann, wo schlussendlich E-Sports zumindest irgendwie einen Anteil auch liefern kann, halte ich für einigermaßen offensichtlich oder ist eine gesellschaftspolitische Position, die ich auch schon seit ein paar Jahren vertrete. Ob das jetzt notwendigerweise immer in so Mischwettbewerben ist oder auch einfach so als reiner E-Sport, wo man eben sagen kann, ey, wir haben hier ne, ein Breitensportangebot für, wir spielen halt FIFA oder wir spielen, ne, jetzt heißt das Ganze so EFC oder von mir aus heißt es auch Valorant oder League of Legends oder ist ja auch Banane. Was auch immer es da eben auch in Zukunft geben kann, ob das nicht auch eine Lösung ist für Vereine. Da dachte ich so, ey, frage ich einfach mal Steve Krömer, wie so seine Idee einfach zu Breitensport und dem ganzen Thema ist.
Ja, also es ist ja so, dass ich gerade einen Vortrag gehalten habe bei uns in der Schule, habe ich ja, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen mal erzählt, ne, wo es um genau das ging, um Videospielsucht und solche Sachen. Klar. Und also mein Traum wäre halt das, was anfangs beim Pokémon Go Hype war, wo Leute, Nerds und so weiter mehr oder weniger gezwungen wurden, auf die Straße zu gehen und man beides verbinden konnte. Okay. Das ist the dream, so sollte es sein, also rein aus pädagogischer Sicht, ne, dass du deinem Hobby frönen kannst, dass du Nerd sein kannst, und dich dabei bewegen musst, ne, das wäre, also sowas zu verbinden, ist, glaube ich, die hohe Kunst, aber ich glaube, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das jemand entdeckt, was für eine geile Idee das ist und das richtig groß macht. So quasi wieder so ein Genre, so eine große Genre. Ja, so wie es WoW mit dem MMO gemacht hat. Ja. Und wie es League of Legends mit dem MOBA gemacht hat. Sowas dann halt irgendwie, im Prinzip hat es Pokémon Go gemacht, aber am Ende war es nicht weit genug. Jetzt ist das Spiel, ich spiele es jetzt wieder mit Leo irgendwie zusammen. Jetzt ist das Spiel richtig umfangreich und toll, aber ich glaube, dass es noch viele spielen. Aber also den großen Hype ist, der ist halt vorbei, weil das Spiel einfach nicht weit genug war und zu früh released wurde, meiner Ansicht nach.
Ja, das war zu Beginn einfach ein bisschen eindimensional, kann
man sagen. Ja, sehr eindimensional. Jetzt hat es wirklich coole Features, jetzt hat es Raids und jetzt macht es richtig Bock. Aber aber sowas zu vereinen irgendwie, das wäre, also auch im Shooter-Bereich, dass du halt wirklich so Lasertag-mäßig dann, ne? Aber das dann irgendwie digital oder so. Also sowas, ich glaube, darin liegt die Zukunft, ehrlich gesagt.
Ja, ne, das davon bin ich grundsätzlich eben auch überzeugt, dass ich so denke, ey, das ist auch wieder eine Chance natürlich für Vereine, an junge Menschen ranzukommen und die halt dann auch in ein Umfeld auch wieder zu überführen, was die sozialisiert ein Stück weit, ne, ohne dass sie halt also jetzt nicht wieder dieses reine Klischee einfach zu haben, von wegen alle Leute würden sozial in ihren kleinen Kellern, wo sie einfach vor ihren Rechnern sitzen, verarmen. Aber zumindest so diese Chance, ey, du hast wieder auch diesen Teamgedanken, du hast auch wieder dieses Community-Ding, so, ne, das ist schon cool und gleichzeitig halt ein bisschen Bewegung und du hast trotzdem auch das Hobby mit dabei, dass du sagen kannst, ey, du hast sowohl einfach ein bisschen auf der Straße kicken, als auch einfach eine Runde FIFA spielen und dann, wenn du beides ganz gut kannst, dann kannst du sogar auch Turniere gewinnen und so weiter, also, ne, du hast auch einen Anspruch, dich in beidem dann zu verbessern und das auch als eine Form eben dann von Sport wahrzunehmen und nicht einfach nur als ein, keine Ahnung, du zockst jetzt einfach nur, um zu zocken, sondern wirklich halt, ne, mit diesem kompetitiven Grundgedanken und nicht einfach nur mit Realität Verdrängung und dass das einfach so eine Mischung ist, die auch attraktiv ist, gerade auch in Deutschland in diesem Standort. Davon bin ich sogar relativ fest überzeugt und da bin ich mal gespannt, wie sich das in die nächsten Jahre entwickeln kann. Und ja, wenn ich da weiterhin auch als Kommentator gefragt bin, dann werde ich da auch weiterhin von berichten, weil das halt ja was Interessantes für die Zukunft einfach hoffentlich in diesem Land sein kann. Der ein oder andere von euch hat bestimmt auch, ne, Fragen oder mehr Bemerkungen dazu. Es gibt bestimmt auch einen Haufen Leute, die gerade zuhören, die auch Mitglieder im Breitensportverein sind, die sich vielleicht auch schon gefragt haben, ey, wollen wir nicht eine E-Sport-Abteilung oder irgendwas, ne, irgendwas Vernünftiges machen, dass wir auch wieder mehr an die Jugendlichen rankommen. Vielleicht ist sowas ja denkbar als Alternative für die auch. Würde mich interessieren. Fände ich einfach spannend, weil das geht ja auch über unsere Kreise einfach so ein bisschen hinaus. Ne? Und das finde ich dann interessant.
Vielleicht braucht das noch 10, 15 Jahre, bis es da was Richtiges gibt.
Ja. Klar. Aber ne, dass es diese Ansatzpunkte trotzdem gibt und die eben auch von einigen Leuten wirklich so ernsthaft verfolgt werden, finde ich erstmal per se super.
Ja. Gut, wo wir gerade beim Gaming sind, gehen wir auch gleich weiter zum Gaming. Und das, glaube ich, hat alles Dennis reingeschrieben.
Nee.
Ja, ihr Lieben, es gibt, nee?
Hat er nicht. Also den ersten Teil nicht, den zweiten Teil habe ich reingeschrieben.
Ah ja, okay, pass auf.
Also den ersten Teil weiß ich nicht, vielleicht hast du den geschrieben, du hast nichts geschrieben.
Nee.
Du hast mal wieder gar nichts geschrieben. Okay,
doch, sehr gut. Ich habe relativ viel geschrieben sogar. Also die ganzen Serien sind von mir. Irgendwas habe ich noch reingeschrieben. Keine Ahnung, ist ja auch so egal. Also was ich erzählen wollte, also ihr Lieben, es gibt Gerüchte für die neue Diablo 4-Saison, die am kommenden Donnerstag erscheint.
Nein.
Und zwar ist es so, dass die Game Awards am Donnerstag sind und die Season beginnt exakt, wenn die Game Awards vorbei sind. Jetzt brodelt die Gerüchteküche. Und zwar, dass man, wie ja auch schon seit Monaten das Gerücht passiert, dass man bald den Paladin spielen kann.
Nein.
Ist das Gerücht aktuell, dass sie announcen, dass sie das neue Add-on announced werden, ist sowieso klar, da gibt's, das ist sicher. Aber dass sie sagen werden, alle Vorbesteller, die das Add-on vorbestellen, dürfen jetzt in der kommenden Season ab Donnerstag den Paladin spielen. Das ist momentan Gerüchteküche. Und das wäre natürlich geil. Das ist eine gute Form von, verbinden. Und das haben sie ja mit dem Housing in WoW jetzt, in Retail jetzt auch so gemacht. Und das würde in die aktuelle, ja, Politik oder wie es Blizzard macht, ganz gut reinpassen. Auf der anderen Seite schwächst du damit natürlich dein Add-on, weil das Hauptfeature natürlich die neue Klasse ist, ne? Aber gut, zwei Fliegen mit einer Klappe, sie schwächen zwei Add-on. Aber du hast ja schon vorbestellt, wenn du den Paladin spielst. Also, na, vorbestellt ist vorbestellt. Ich weiß nicht, ob man dann wieder abbestellen kann. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Es ist, wie es ist. Ich habe natürlich mega Bock, den Paladin zu spielen. Ich traue der Sache noch nicht so hundertprozentig, weil ich Blizzard kenne und sagen würde, nee, die geben nichts vom Addon raus. Irgendwie, die machen nichts für die Community mehr. Aber irgendwie ist es ja auch das gar nicht, ne? Weil, wie gesagt, du hast ja dann sowieso vorbestellt. Also warum nicht den Paladin jetzt schon zocken? Und vielleicht haben sie ja noch ein anderes großes Feature im Addon. Aber auch da habe ich Zweifel, weil es ist Blizzard und sie machen nichts mehr ohne, sie machen immer nur noch, sie sind das Rennpferd oder mittlerweile der Esel, der nur noch so hoch springt, wie er muss. Von daher schauen wir mal.
Esel überhaupt?
Ich weiß nicht, wenn du ihn auf den Arsch haust, bestimmt. Okay, whatever. Ja. Also, für Dennis hat das natürlich reingeschrieben, weil natürlich auch die neue PoE-Season auch zeitnah losgeht. Und er dann sagt, scheiße, was soll ich spielen? Es ist der Kampf um den Thron. Ich persönlich habe ja PoE nie als Competitor um den Thron gesehen, weil es einfach nicht massentauglich ist, weder 1 noch 2, meiner Ansicht nach. Ich weiß nicht, wie da die Spielerzahlen sind. Dennis wird jetzt wieder erzählen, irgendwie, wie toll das ist und wie viele Spieler es geht. PoE ist und war nie massentauglich, auch 2 nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Diablo, wenn es guten Content bringt, nicht mit großem Abstand die Nummer 1 ist, aber da hätte Dennis wahrscheinlich wieder irgendwelche Zahlen. Muss man mal gucken. Also es gibt, ich weiß, dass es in der Community auch ein paar PoE-Spieler gibt, die Bock auf die neue Season haben in PoE. Ich werde natürlich Diablo spielen, auf jeden Fall, auch ohne Paladin. Ich freue mich einfach, das Addon jetzt zu sehen. Es wird ja auf jeden Fall ein Crusader oder ein Paladin geben, weil das natürlich zu dem Löwen passt, fällt mir gerade nicht ein, der im letzten Addon quasi gestorben ist und wieder auf. Aslan. Bitte?
Aslan? Ist, glaube ich, der typische Begriff für Löwe.
Aha. Das ist ja hier Narnia.
Das auch?
Ja, da heißt ja auch Aslan. Wie dem auch sei, ich freue mich auf nächsten Donnerstag. Das ist vor uns eine komische Anfangszeit. Also ich habe schon überlegt, Es ist Donnerstag um 5.30 Uhr, also Mittwochnacht sind die Game Awards und Donnerstag um 5.30 Uhr morgens kann ich natürlich nicht spielen, weil ich Donnerstag Schule habe, aber ich werde dann direkt nach der Schule Vollgas geben und ich freue mich mega drauf. Also
Freitag wird nicht gesuchtet.
Auf jeden Fall, ne? Freitag ist mein freier Tag, auf da will ich auf jeden Fall Gas geben. Und ich freue mich einfach sowieso drauf. Wenn es Paladin gibt, freue ich mich noch mehr drauf. Wenn natürlich alle den Paladin spielen, ist ja klar. Und ich hab Bock, ich freue mich drauf. Endlich wieder Content. Und wenn die Diablo-Season kommt, ist die Torchlight-Season auch nicht mehr weit. Von daher habe ich dann endlich mal wieder was anderes als Diablo 2, was ich zocken kann. Wobei, der Bono kann euch ein Lied davon singen. Mir macht Diablo 2 immer Spaß. Ich habe gerade mir den perfekten Paladin zusammengebaut, wie heißt der so schnell haut? Ich guck grad nach. Einen Smiter. Um die Torches zu sammeln, habe ich perfekt die bestmöglichen Items gegrindet und getauscht. Das heißt, ich habe nicht nur Grief gecastet, mir geholt, sondern ich habe mir sogar Last Wish zusammengebaut mit 3 Jar-Runen. Die Experten werden es wissen. Ich habe in Uber Tristram, ja, ich möchte fast sagen, die Gegner, die 3 großen Übel zerfickt, möchte ich sagen. So geht der Char ab. Und jetzt spiele ich gerade mal wieder einen Assassin hoch. Ist natürlich eine Scheißklasse, aber Fall habe ich keinen Bock. Also spiele ich gerade einen Dragon Tail Assassin hoch. Mal gucken. Also Diablo 2 macht einfach immer Spaß, weil es neben WoW das beste Spiel aller Zeiten ist. Ja, dann hat Dennis hier noch was vom Pathfinder reingekriegt. Ach nee, Pathfinder ist von dir. Erzähl, was ist Pathfinder?
Pathfinder ist erstmal, ich glaube, sogar einfach grundsätzliches Rollenspielsystem, meine ich. Aber jedenfalls, das, worauf ich mich beziehe, ist dann ein virtuelles Videospiel. Eben Pathfinder Wrath of the Righteous heißt das ganze Ding und war so rund um Black Friday, gerade für Konsolen, relativ weit runtergesetzt. Gibt's schon Game of the Year Edition, ist ein Spiel von 2021, meine ich. Gibt's eben auch ein paar DLCs dazu und so weiter. Ist ein klassisches CRPG, also ähnlich wie ja, eigentlich das letzte Warhammer-Spiel, was ich auch gespielt habe, Rogue Trader, ist was für Leute, die auch Baldur's Gate richtig geil fanden, also Baldur's Gate 3 in dem Fall. Also wirklich was, was auch auf so einem klassischen Rollenspielsystem basiert und was, was einen wieder in so eine Fantasy-Welt eben entführt, wo man anfangen kann, eben so seinen eigenen Charakter zu spielen und so, was etwas ist, was ich gerne auch als Spiel offensichtlich in den letzten Jahren angefangen habe, so zu spielen, bevor ich es Ewigkeiten eigentlich nicht gemacht hatte. Aber so vor 2 Jahren habe ich das Genre eigentlich wieder so ein bisschen für mich zurück auch entdeckt, auch sowas wie Disco Elysium und so weiter, großartige Spiele. Und das habe ich mir dann eben geholt, weil ich das eben einmal komplett, ich glaube, das Angebot gilt sogar gerade noch, wenn ihr es gerade eben noch haben wollen würdet, im PlayStation Store allerdings explizit, kostet das ganze Ding, also das komplette Paket mit dann Season Pass und den ganzen DLCs gerade für 15 Euro oder was ist das zu haben. Also auch schon, ne, vergleichsweise vernünftiger Schnapper für ein Spiel, wo du wohl so, ja, vielleicht so 100 Stunden Spielzeit oder so locker drin hast, was die Story angeht. Das ist dann, glaube ich, schon auch ein fairer Preis. Auf Steam und so kriegst du es, glaube ich, auch schon relativ günstig, weil halt auch schon ein paar Jahre alt. Und das ist, ja, hab ich jetzt schon mal so ein bisschen reingespielt und denk so, das holt mich direkt wieder ab. Also auch für alle anderen Experten ist ein Owlcat-Game, also genau derselbe Entwickler auch, der Warhammer Rogue Trader gemacht hat. Dann aber danach plausiblerweise. Für die Leute, die das auch gespielt haben, dieses Spiel in den letzten Monaten oder Jahren, für die wird relativ viel da auch einfach direkt wiederzuerkennen sein, was eben UI angeht. Da gibt's dann auch nicht so die ganz großen, ja, Probleme wahrscheinlich so am Übergang, wenn ihr euch denkt, ey, ihr habt Pathfinder nie gespielt, ihr kennt vielleicht Dungeons & Dragons und so weiter, aber andere Rollenspielsysteme sind euch nicht geläufig. Kein Problem, ja, keine Scheu, keine Angst. Dieses Spiel nimmt euch da sehr, sehr gut bei der Hand und das ist, ja, etwas, was ich erstmal auch guten Gewissens nach so ein paar Stunden Spielzeit definitiv weiterempfehlen kann für Leute, die auf so eine Experience stehen und sich denken, ey, wo gibt's denn gerade für einen schmalen Taler vielleicht ein Spiel, das auch wieder genau diesen, ne, also genau diesen Vibe hat, den ihr vielleicht jetzt auch ein bisschen für die Winter- und Weihnachtstage sucht. Das dazu.
Hast du eigentlich, entschuldige, dass ich dich jetzt, du warst fertig. Hast du mitgekriegt, dass der ESC irgendwie gerade kaputt geht, weil irgendwie diverse Länder gesagt haben, wenn Israel mitmacht, machen wir nicht mit?
Jojo. Ja. Sollen sie.
Israel sagt, wir werden, also die ESC-Kommission hat gesagt, Israel darf teilnehmen, wir sind nicht politisch.
Ja.
Ja. Und der Boykott betrifft mehrere Länder, die das auch mitfinanzieren. Es gibt ja so Big Five oder so. Und ja, es ist wohl ein Drama ohne Ende, ne? Der ESC hat immer stattgefunden und immer durften, ich glaube, Russland ist einmal ausgeschlossen worden, nachdem sie die Ukraine angegriffen haben, aber sonst durften immer alle Länder teilnehmen.
Stimmt.
Das ist das erste Mal, dass, Israel darf ja teilnehmen und das haben sie auch immer so gemacht, aber jetzt sagen Länder, wenn Israel teilnimmt, sind wir nicht dabei. Unter anderem Spanien, Niederlande und so weiter. Also, das ist schon krass, keine Ahnung. Whatever. Wir kommen zu Serien und Filmen. Ihr Lieben, ich habe Stranger Things diese Woche geguckt. Die ersten 2 habe ich nur geschafft, leider. Ihr wisst ja, viel zu tun, yada yada. Und herzlos begeistert, ist ja Quatsch, restlos begeistert. Und die Serie ist fantastisch. Es geht genau da weiter, wo die letzte Serie aufgehört hat. Es ist genau das, was ich brauche. Es ist wieder dieses Goonies-Feeling. Es ist, ich liebe alles daran. Ich habe, wie gesagt, die ersten zwei geguckt. Es fängt sachte an. Es sind der Oberbösewicht ist fantastisch gecastet und spielt das super gut. Und es ist die letzte Staffel. Man weiß, ich spoiler jetzt nicht, man weiß, worauf es hinausläuft. Und es wird jetzt gerade so richtig schön vorbereitet, alles in diesen ersten 2 Folgen. Ich liebe die ganzen Charaktere. Und es ist einfach ein Wohlfühl-Feeling. Wenn ihr so wie ich wirklich ein Fan seid, dann werdet ihr an der letzten Staffel, also zumindest das, was jetzt raus ist, die ersten 4 Folgen, werdet ihr viel, viel Freude haben. Hier für jemanden wie Dennis, der irgendwie nur die erste Staffel gut findet oder gut fand, ist das vielleicht nichts. Aber ja, für alle anderen, die wirklich Bock darauf haben und die Staffeln mochten, ist das ganz großes Kino. Dann habe ich einen neuen Film geguckt. Und zwar, Leo will jetzt immer, wenn wir Fernsehen gucken, diesen Film sehen, weil er so begeistert davon ist. Das ist ein Netflix-Animationsfilm und heißt In Your Dreams. Und es geht um 2 Kinder, irgendwie ein Mädchen und ihren kleinen Bruder. Die Eltern wollen sich trennen. Und das Mädchen ist dadurch unglaublich traurig und möchte irgendwie ihre Eltern wieder zusammenbringen. Und sie finden dann ein Buch vom Sandmann und versuchen dann in ihren Träumen ihn zu finden, damit der ihnen hilft, ihren Traum zu erfüllen, dass die Eltern wieder irgendwie zusammenkommen oder bleiben und so weiter. Es ist wunderschön, der Film. Wir haben in einigen Szenen Tränen gelacht. Also wirklich gute Gags. Es ist an einer Stelle ein kleines bisschen gruselig. Da hat auch Leo gesagt, findest du das gruselig, sollen wir abschalten? Hat er gesagt, ja, ich find's ein bisschen gruselig, aber ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Also er hat das ganz tapfer ausgehalten. Da hab ich gesagt, Leo, wenn das zu gruselig ist, lass uns lieber ausmachen. Aber er wollte unbedingt weitergucken und hat danach auch zum Glück nicht irgendwie gesagt, Papa, ich habe jetzt Angst, sondern hatte zum Glück keinen irgendwas, dass er nicht mehr schlafen konnte oder so. Also es war, ist alles gut und er will diesen Film immer und immer wieder gucken und der ist wirklich traumhaft schön. Es ist eine super schöne Reise. Netflix haut halt manchmal auch die ein oder andere Perle raus. Den 100. Adam Sandler Film, der scheiße ist, irgendwie weil er einen Multi-Filmvertrag hat und alles, was Adam Sandler in den letzten 15, 20 Jahren gemacht hat, Bullshit ist. Gerade die exklusiven Sachen für Netflix, haut man dann sowas raus. Kann ich nur empfehlen, ihr Lieben, wenn ihr Kids habt, die, keine Ahnung, Leo wird jetzt 7, ne, so die in so dem Alter sind, könnt ihr den gucken. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist ab 6 sogar. Er ist an einer Stelle wirklich ein bisschen gruselig. Es geht auch um Albträume, die sie erleben. Und ja, also überlegt das gut oder guckt ihn euch vorher einmal selbst an vielleicht, um dann zu entscheiden. In der Regel wissen ja Eltern ganz genau, was ihre Kinder abkönnen und was nicht. Aber wenn man diese kleine Gruselszene hinter sich hat, dann ist das einfach nur schön, dieser Film. Und wie gesagt, es sind so gute Gags drin. Ne? Bei einem, da weiß ich noch, als wir zum ersten Mal geguckt haben, hat Leo sogar auf der Heimfahrt irgendwie immer wieder davon erzählt, immer wieder diesen Spruch gebracht und wir haben uns kaputt gelacht. Also ganz, ganz toller Film. Kann ich wirklich empfehlen. In Your Dreams von Netflix.
Schön.
Und jetzt, diese Pause ist gewollt, liebe Community.
Eine Sache könnte ich ansonsten ein bisschen hinzufügen für alle Leute, die sonst Fans auch sind von Hörbüchern und Hörspielen. Gibt's ja vielleicht den einen oder anderen in der Stevenio-Community, habe ich mir sagen lassen. Und zwar ist mir in den letzten Wochen so ein bisschen entgegengelaufen, eine neue Vertonung von Harry Potter. Habt ihr vielleicht auch mitgekriegt, wo eben die Harry Potter Bücher einmal als Komplettcast vorgelesen werden, allerdings ne auf Englisch. Das hat die BBC, glaube ich, zusammen mit Audible gemacht. Also die haben auch eine etwas größere Dokumentation dann darüber reingestellt. Da gibt's auch ein paar Videos, die man sich eben bei YouTube dann reinfahren kann dazu. Und da werden jetzt sukzessive über die nächsten Wochen und Monate eben jedes einzelne Harry Potter Buch rausbringen, was dann quasi detailgetreu, aber auch mit allen möglichen Soundeffekten, mit allen unterschiedlichen Sprechern und so weiter da besetzt und dann eben nachgesprochen wird. Also für alle Leute, die Fans von sowas sind, weil da bin ich direkt drin schon jetzt in dem ersten Buch wieder. Gönn ich mir jetzt einfach mal, finde ich geil, bin ich Fan.
Okay. Gut, ihr Lieben, ich habe noch zwei Sachen. Erstens, wir haben einige Leute, unter anderem Dennis, das Video von Mitashi geschickt, wie das ablaufen wird, das Event am 27. Und es ist in der Tat so, dass mich nur gildenintern spielen darf. Und das heißt, ich darf auch nicht in Gruppen mit Leuten, die nicht in der Gilde sind. Das heißt, ja, ich kann leider nicht mit euch zusammenspielen. Das finde ich sehr traurig. Ich habe mir aber vorgenommen, der Sache trotzdem eine Chance zu geben und mich zu bemühen, da irgendwie nette Streamer zu finden. Sei es irgendwie ein Onkel Barlow oder was da noch so rumläuft. Und wir schauen mal. Wenn es mir keinen Spaß macht, höre ich halt einfach auf. So ist das. Aber ich gehe da total positiv ran und will Mitashi da auch nicht enttäuschen. Der ist ja nicht selbstverständlich, dass man so einen kleinen Streamer wie mich da in so ein großes Event einlädt. Und daher werde ich da alles geben. Freue mich auch ehrlich gesagt schon drauf. Und das Zweite ist, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe es letzte Woche schon angeteasert, ich mache ein neues Hörspiel. Und die Premiere des ersten Teils ist am 24.12., also an Heiligabend. Und Teil 2 kommt am 27., also 3 Tage später, wenn das Event losgeht, quasi zum Event, in der Hoffnung, dann irgendwie meine Reichweite ein bisschen vergrößern zu können, dass der ein oder andere, der dieses Event verfolgt, davon gehuckt ist. Und zwar, ja, ich hoffe, dass das gut ankommen wird. Ich habe ja schon gesagt, es ist ein ernstes Hörspiel diesmal. Es trägt den Titel Der letzte Paladin. Und ich habe beim Schreiben und bei der Produktion und beim Arbeiten dran sehr viel Freude gehabt, sehr viele Glücksgefühle. Und habe wieder gemerkt, wie viel mir das bedeutet, so ein Hörspiel zu machen. Rein ganz egoistisch für mich selbst. Und es ist lange her, dass ich so viel Freude und so viele Glücksgefühle hatte bei irgendwas. Von daher, ja, werde ich auch in Zukunft wieder Hörspiele machen. Ich hatte ja mal angekündigt, dass ich keine mehr mache, weil nur genörgelt wird und alles scheiße ist. Aber mir ist klar geworden in der Zeit, dass ich die Hörspiele größtenteils eigentlich für mich selber mache und es mir unglaublich viel Spaß macht. Und ich ja entscheiden kann, was ich mache. Ich habe jetzt schon lustigerweise beim Kreieren dieses Hörspiels eine Idee für ein anderes wiederum. Aber eins nach dem anderen parallel funktioniert das nicht. Ich bin gespannt, wie der letzte Paladin ankommen wird. Einige sagen, dass meine Stärke eigentlich die ernsten Hörspiele sind. Gibt natürlich auch viele, die Elimania und Co. lieben. Aber viele sagen, einige sagen, dass das wahre Meisterwerk eigentlich Grayson Tales war. Und daher, ich bin mal gespannt, wie mein nächstes, oder die Drachen zum Beispiel war ja auch ernst. Bin ich auch sehr stolz drauf, die Drachen. Und ich bin sehr gespannt, wie das neue Ding bei euch ankommen wird. Wenn ihr Bock auf die Coverage habt und sagt, jetzt bin ich gehookt, was das wohl ist, dann folgt mir auf Patreon, beziehungsweise ihr müsst einen von den Abonnentensachen da nehmen, aber die kriegt ihr, glaube ich, für 2 Euro oder so. Dann gibt es viel Coverage, viel über die Figuren im Hörspiel. Es gibt sogar die Einleitung, also jetzt habe ich es gestern hochgeladen. Das heißt, die erste Minute und der Sprecher, der das Ganze einleitet, da könnt ihr mal so reinschnuppern, was so die Atmosphäre angeht. Weil ich mache es ähnlich wie bei Grayson Tales so, dass es sehr atmosphärisch ist, sehr viel Musik, sehr viel Hintergrundsounds. Ich habe mir diesmal beim Schnitt wirklich richtig viel Mühe gegeben. Und ihr Lieben, da ich quasi beide Teile gerade parallel mache, brauche ich für den zweiten Teil oder generell Nebendarsteller noch. Ich wäre euch echt dankbar, weil ich kriege die alle nicht voll, weil ja ich nicht mehr so wie früher, dass ich eine News schreibe, ich mache ein Hörspiel und 200 Bewerbungen kriege, sondern ich muss mir die immer alle selbst zusammensuchen und das ist echt schwierig. Also wenn ihr ein Sprechertalent habt, ein ordentliches Mikro, schickt mir doch mal einen Sprachfile von euch, weil gerade für den zweiten Teil und auch noch eine für den ersten brauche ich Nebencharaktere. Ich wäre euch unglaublich dankbar dafür. Gut, und das wäre von mir eigentlich schon alles, mein Lieber. Wie sieht's bei dir aus?
Also ich mache kein neues Hörspiel. Ach, und suche dementsprechend auch keine neuen Sprecher. Also es ist dann da ein bisschen eindimensionaler, was meine Präferenzen angeht.
Ja. Ja, ist wie immer eine Enttäuschung, ne? Wie sehr freust du dich auf SmackDown heute Nacht?
Boah, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen 0.
Oh, ja. Immerhin nicht Minus, ne? Von daher, sehr gut.
Ah ja, auf einer Skala von 1 bis 10 ist ja dann 0, technisch betrachtet sogar Minus, aber es ist so, ich will jetzt auch nicht.
Du bist immer so ein ekelhafter Oberlehrer. Das ist schon, ich weiß nicht, ob die Community auch, also ich bin mir sicher, dass
einige
gerade so, oh Gott.
Ja, Algebra, ne? Das ist einfach, das ist es, Leute. Ohne die Null wäre die Welt auch nicht so toll, wie sie jetzt ist, ne? Also.
Ich hab Bock, dich gerade zu nippeln wieder, ehrlich, ich sag's, wie es ist.
Ja, und dann ist ja der Vorteil, dass du mehrere hundert Kilometer entfernt von mir bist und auch einfach grundsätzlich ein Schluffi.
Das ist richtig, das kann ich so bestätigen. So. Ihr Lieben, ich freue mich auf Donnerstag, auf die neue Diablo 4 Season. Wir holen uns nächstes Wochenende wieder. Und für alle, die jetzt gerade den Podcast hören, ihr Lieben, es gibt auch wieder, ich werde gleich mit der verehrten Kira ein Svenja Talks Sister Special aufnehmen. Von daher quasi die Doppel-Podcast-Rödung diese Woche. Das wird ganz toll. Und nächste Woche ist bestimmt auch wieder Dennis dabei. Also, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Es geht mit großen Schritten Richtung Weihnachten. Gehabt euch wohl. Ich hoffe, es ist bald bei euch nicht und ihr habt eine gute Zeit. Macht es gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bitte weiter in eure Vitamine, ist wichtig.